Aus der Fremde. Sprechoper von Ernst Jandl.
Ob er noch was essen wolle?
Ob sie auch tatsächlich satt sei? Das Verderbliche werde er hinaus in Kühlschrank tun.
Das Geschirr werde sie rasch noch abwaschen.
Er werde das auch gern selber tun.
Sie wolle Unreines nicht zurücklassen.
Er hätte es nachher schon selber getan.
Sie sei aber schon fertig damit.
Alles tue sie immer so rasch.
Trotzdem habe sie es ordentlich getan.
Es sei knapp nach 8 erst und sie scheine müde.
Ein Drang zu gähnen, doch kein Zeichen für Müdigkeit.
Dass sie zeitlich nie Koordination gefunden hätten.
Wann denn nun eigentlich seine beste Arbeitszeit sei?
Dass sie das nach all den Jahren noch nicht wisse.
Sie vermute ja abends vielleicht, doch wenn er dann getrunken habe.
Er selbst könne keine bestimmte Zeit angeben.
Sie wolle ja alles bloß rücksichtsvoll tun.
Das Rücksicht, das Bewusstsein davon ein Hindernis sei.
Sie verstehe es, aber schließlich lasse er ihr auch ihre Zeit.
Aber er tue es, das wisse sie, nicht aus Rücksicht, sondern weil so früh er an Tätigkeit nicht einmal denken könne.
Also sollten sie sich wenigstens einmal die Woche nicht treffen.
Sie hätten es sich seit Jahren erfolglos vorgenommen.
Aber es würde ihm den Abend zu seinem eigenen machen.
Dass er gar nicht wisse, was dann geschehe mit geplant eigenem Abend.
Nein, sie wolle jetzt keinen Wein mehr trinken.
Dann nehme er für sich nämlich jetzt den Whisky.
Nur solle er dann vorsichtig sein mit Schlafpulver.
Er mische ihn mit Mineral. Ob sie auch einen wolle?
Nur ganz wenig, danke genug. Nein, kein Mineral.
Es könne sein, dass er ein Trinker bereit sei.
Dass auch seine Angst durch Trinken größer werde.
Dass aber beim Trinken, während er trinke, die Angst verschwinde.
Aber dafür umso heftiger andern Tags wiederkomme.
Ein Teufelskreis. Da möge sie schon recht haben.
Ihn unterbrechen. Einmal. Einen einzigen Tag.
Er jedoch nie wirklich betrunken sei. Praktisch nie.
Die paar Tage, als er gar nichts getrunken habe, sei alles normal gewesen.
Es sei die Ursache nicht, sondern die Folge seiner Angst.
Sie wisse, sie allein trage Schuld daran.
Das höre er, wenn er Unsinn hören wolle.
Aber sein ganzes Leben wäre anders verlaufen ohne sie.
Alles ihm jetzt Fehlende habe sie ihm angeboten und er habe es ausgeschlagen. Man könne sagen, er habe es ihr aus der Hand geschlagen und seine eigene rechte Hand sei verdorrt.
Kein Fall für Ärzte. Mehr denn je liebe sie ihn.
Und er habe mit Füßen getreten, immer schon ihre Liebe zu ihm.
Alles habe er nur für sie getan. Was sie sei, sei sie durch ihn.
Solche Worte trieben ihm die Tränen hervor. Besser brächte er sich um.
Er habe ihr versprochen, es nicht zu tun. Es würde sie zerbrechen.
Er werde es nicht tun. Aber sein ganzes Leben sei ein Morast gewesen.
Er habe erreicht, was zu erreichen er gewollt habe.
Er habe dafür nicht zahlen zu müssen geglaubt, was er gezahlt habe.
Kunst fordere Verzicht. Mehr noch, wenn beide Ästheten. Darum hätte er eine ganz andere Partnerin nötig gehabt.
Sie sei sein Leben und sie möge ihm verzeihen, auch sein Gewimmer. Sie sei als Künstlerin weit über ihn hinausgekommen. Konsequenz und Kontinuität seien auf sie übergegangen, nicht von ihm freilich, dem seit Jahren Zerbröckelnden.
Er müsse doch sehen, dass dies gar nicht zutreffe. Sie kämpfe unaufhörlich gegen übermächtiges Chaos.
Aber sie schaffe daraus neue Ordnungen, glänzende Poesie. Er aber kämpfe nur noch vergeblich gegen Staubwolken.
Sie nehme es wörtlich, werde demnächst wieder staubsaugen hier. Könne ihm auch jetzt noch die Socken waschen mit Schnelligkeit.
Doch nicht jetzt. Meine er, fast schon Nacht. Ob er jetzt ein Taxi für Sie rufen solle?
Noch 5 Minuten möge er Sie hier sitzen lassen.
Er wolle Sie doch nicht vertreiben, nur nicht übermüden.
Sie danke ihm für den Abend und das Essen?
Er danke ihr für die Blumen, und sie möge ihm nichts übel nehmen. Dass er sich zuletzt immer im Raum allein befinde. Dass ihm der Raum jetzt leer und fremd erscheine. Dass er den Rest in ihrem Glas jetzt trinken werde. Dass sein Glas mit Whisky und Mineral er nochmals füllen wolle. Dass er wie stets ihren vereinbarten Anruf erwarte, dass er einen Schluck jetzt nehmen wolle. Dass er nicht daran denke, nicht mehr zu rauchen. Dass er das Telefon läuten höre und hineile. Dass er sie höre und er sie frage, ob sie gut heimgekommen sei. Dass er ihr ebenfalls eine gute Nacht wünsche. Dass er nicht zu viel Tabletten nehmen werde. Dass bis zum Morgen ebenfalls er sie küsse. Worauf er keinen Anruf mehr zu erwarten habe. Bücherkram vom Bett schaffe er nun auf das Tischchen. Einiges vielleicht werde vor Einschlafen besehen werden. Wann überhaupt solle er lesen, wenn er doch schreiben wolle? Licht zeige ihm die Whiskyflasche erst halb leer. Nach letzter Glasfüllung müsse sie außer Reichweite. Er brauche eine weitere Flasche Mineral für die Nacht. Den Batteriewecker stelle er auf 8 und neben das Bett. Die Lesebrille werde ebenfalls auf das Tischchen getan. Er habe nun keinen Whisky mehr im Glas. Er fülle das Glas jetzt mit Mineralwasser. Er nehme eine Tablette und trinke nach. Eine Packung anderer als Reserve gehöre aufs Tischchen. Das Bettlaken breite er aus und streiche es glatt. Die Kissen lege er ans Kopfende, klopfe sie locker. An der Decke suche er nach der Markierung für das Fußende. Nicht ins Gesicht wolle er bekommen den Fußpilz. Er knipse das Bettlicht an und lösche jetzt das Hauptlicht. Er entkleide sich, putze die Zähne. Im Pyjama entzünde er eine Zigarette. Auf dem Bettrand sitzend rauche er, wechsle die Brillen. In Büchern blättere er ohne Leseverlangen. Die Asche fortzuschaffen und zu urinieren, müsse er hinaus. Zurückgekehrt, stelle den Aschenbecher er aufs Tischchen. Er nehme eine Reservepille, trinke nach. Er begebe sich unter die Decke, rücke sich zurecht. Als sei kein Tag gewesen, als komme kein weiterer. Er schließe die Augen. Er öffne die Augen, lösche das Bettlicht, schließe die Augen. Halb 7 es erst sei. Verdammtes Taubengeschrei! Viertel 8 es erst sei. Verdammtes Kindergetrampel! Alsbald ertöne der Wecker, er ihn abstelle. Viertel vor 9 er besitze kein
Aufstehvermögen. Halb zehn. Und er wälzte sich im Schweiß. Er richte sich auf und falle sofort wieder zurück. Auf dem Bettrand zu sitzen, sei ihm geglückt. Er könne stehen. Wickle Polster und Decke ins Bettlaken. Nach nebenan schaffe er das Bettzeug gegen Rückfälligkeit. Die Zigarette entfache den Tag. Es werde Licht. Auf, ihr faulen Schläfer, habe gerufen sein Vater. Morgentrost erwarte er sich vom Telefon. Eben erst auf telefoniere er ihr seinen Morgenkuss. Geschlafen habe er. Sie frage nicht wie. Gutes Vorankommen er ihr wünsche, müsse erst waschen sich. Auch sie ihn jederzeit anrufen könne. Regenerieren möge ihn das Bad. Restaurieren möge ihn Kaffee. Kurieren mögen ihn Vitamine. Die Zigarette jederzeit ihn rette. Erst 11. Seine Schnelligkeit spare Zeit. Ohne Telefon hätte er einen Sohn, wenigstens eine Tochter. Er sei es nochmals, ob sie abends bei ihm essen wolle. Keinerlei Mühe, ohne dies müsse er zur Post. Vielleicht auch Mittag? Nein, er verstehe, dass sie nicht unterbrechen könne. Gutes Vorankommen er ihr wünsche. Er werde jetzt Post holen. 11:30 sei nicht die Zeit für Whisky. Die große Tasche benötige er für die zahlreichen Flaschen. Von Schlössern 3 vor kurzem Weggang sperre er 2 bloß. Das düstere Treppenhaus zeige ihm, dass er hier fremd sei. Mit trüben Fenstern belauere ihn der enge Innenhof. Dunkles Gewölbe scheuche ihn ans Tor. Aus dem Gefängnis des Hauses trete er jetzt ins Gefängnis der Straße. Drohend folgten ihm die Fassaden der Bourgeoisie. Alte Gesichter könne er noch ertragen. Vor Jungen beuge den Blick er aufs schmutzige Pflaster. Straßenunrat
werde von niemand in diesem Stadtteil beseitigt. Dicht gedrängt parkende Autos blockierten den Gehsteig. Fahrende Kolonnen hinderten minutenlang sein Überqueren. Das regungslose Gesicht des Apothekers immer bereite ihm Unbehagen. Dann auf dem Postamt entleere er sein Postfach. Eine gefaltete Schallplatte sende er als beschädigt zurück. Beim Gemüsehändler vergrößere er seinen Vorrat an Mineralwasser und Wein, ebenso an Magerquark und Knäckebrot. Beim Fleischer decke er sich mit dem Abendessen ein. Er betrete noch den Tabakladen und die Parfümerie. Dann habe er das Nötigste beisammen in seiner riesigen Tasche und stehe vor dem feindlichen Tor, krieche durch Gewölbe und Innenhof, dann Trepp auf, öffne die Schlösser an seiner Tür und sei zurückgekehrt.
Die Papiertaschentücher habe er ebenfalls nicht vergessen. Der Vorrat an Zigaretten sei adäquat. Dass er sich ungewöhnlich oft schneuzen müsse. Die Rezepte seien eigentlich schon verjährt gewesen. Der Apotheker habe diesmal noch ein Auge zugedrückt. Die Post sei von mittlerer Menge gewesen. Ein Antidepressivum werde vorerst nicht fehl am Platze sein. Flaschenverschlüsse könnten zuweilen Schnitte verursachen. Im Haus zu haben, unerlässlich, sei Desinfizierendes. Zerbeißen der Pille sollte die Wirkung beschleunigen. Tagespost sei zu sichten neben Papierkorb. Zugeklebtes und Verschnürtes sei als erstes zu öffnen. Drucksachen würden vorerst zur Seite geschoben. Eindeutige Reklame komme zerrissen in den Papierkorb. Mit eindeutiger politischer Propaganda verfahre man ebenso. Ein Brief werde überflogen und konservierenswert befunden. Ein zweiter Brief werde überflogen und konservierenswert befunden. Ein dritter Brief werde überflogen, zerrissen und beseitigt. Ein vierter Brief werde überflogen und für genaueres Studium beiseite gelegt. Ein fünfter Brief erheische sofortige Antwort. Ein letzter Brief werde beiseite gelegt, um einst beantwortet zu werden. Ein Päckchen enthalte bestellte Büchlein eigener Verfasserschaft. Er werfe sie zuweilen nach Lesungen gratis ins Publikum. So reagiere er auf die Indolenz einzelner Buchhändler. Ein weiteres Päckchen enthalte ein Rezensionsstück, doch er rezensiere nicht. Er werde es dennoch nicht als Lektüre benützen. Ein weiteres Päckchen enthalte ein ihm von einem Autor gewidmetes Buch. Dafür sei rasch zu danken, um die Lektüre samt Beurteilung sich zu ersparen. Ablagerung der Briefe vergrößere das Schreibtischchaos. Eine Drucksache enthalte die Telefonrechnung. Absetzbare Rechnungen verschwenden sogleich in der Steuermappe. Eine weitere Drucksache enthalte eine Zeitschrift für brauchbare Texte. Das Brauchbare daran sei der Zahlschein darin, er werde davon Gebrauch machen. Bücher und Zeitschriften blieben liegen, wohin sie gefallen seien. Die herrschende Unordnung nehme nicht zu, sondern werde bloß ergänzt. Viertel nach zwei lasse sich fragen nach der Notwendigkeit eines Mittagessens. Die Regeln des Magens entsprächen nicht immer den Regeln der Tageszeit. Ausreichen werde eine Scheibe Knäckebrot mit Magerquark. Ob die abgebrochene Hälfte immer mit der bestrichenen Seite zu Boden fallen müsse? Stets mit Unlust betätige er den kleinen Handbesen. Derlei Trivialitäten stießen an den Kern seiner Existenz. Unerlässlich werde daraufhin ein Beruhigungsmittel. Das Telefon remple ihn rüde von der Schwelle der Produktion. Er sei immer willkommen. So gegen 8 habe er auch gedacht. Abend allein könne zermürbend sein. Trinken allein. Ob um 6:30 sie zu ihm essen komme, dann habe er fertig geschrieben. Er hoffe, es ihr zu zeigen. Der komme um 8. Sie müsse nicht bleiben. Auch ein leerer Tag ermüdend sei. 3:15. Sein einziges Kapital. Die Zeit, wie er es vergeude. Aber er habe sich nicht gewünscht in diese Welt. Leben und Hirn solle man nicht kombinieren. Ein leeres Blatt werde nun in die Maschine gespannt. Weit und breit sei nicht ein Wort, aber Laden voll Dreck. Er werfe es weg, er reiße es von sich, er verwerfe es. Er beklage die Fruchtlosigkeit seiner papiernen Tage. Ein dramatisches Fragment, dessen Stupidität nicht zu übertreffen sei. Hier die Zerlegung in Moos und Kau, das Resultat seiner Moskau-Reise. Von Bücherdreck blockiert, die schöne Tischfläche, er fege sie frei. Handschrift sei etwas Körperliches, Beweglicheres, anschmiegsam. Ein Kindheitsding sei seiner Hand die Feder. So leichthin schreibe sie in die Luft.
Aber auch hier das leere Blatt glotze ihn an.
und es klammere sich an die Feder seine kopfverlassene Hand, bis er sie schmeiße aufs glotzende Weiß, dass dort wenigstens ein Fleck sei. Auch der Bleistift besitze Lebendigkeit, sei abbrechbar, spitzbar, dann wieder abbrechbar, erneut spitzbar. Beschäftige ohne Schreibzwang seinen Benutzer, werde unmerklich kürzer und kürzer, ermögliche Ablenkungsmanöver, bis unversehens Wort um Wort um Wort der Kopf per Hand aufs Papier schleudere. Nun der Maschine eingebläut sei derselbe Wortschatz. Mit Fingern zwei Maschinen zu schreiben, sei Dichters Vorrecht. Möge dahin stolpern auf seinen zehn Fingern der Maschinenschreibknecht. Drei kurze Zeilen, Wortschatz fürwahr, hätten nicht Eile, seien komplett eine Strophe und erzeugten sogleich drei neue Wortschatz fürwahr. Und schon sei die Linie sichtbar. Alles Weitere sei praktisch Sitzkunst, daher sei gestattet jetzt Whisky. Mischung mit Mineral, vermehre Glasinhalt und Zahl. Und noch drei, dass mehr zu zeigen sei, sobald sie komme. Und noch drei, Vorsicht vor Reimen ratsam sei. Korrektur, Vorsicht vor Reimen sei ratsam. Pünktlich, Punkt 6 Uhr.
Sie sei offenbar zu früh, sei hineingeplatzt in seine Arbeit, wolle nach dem Haushalt sehen.
Was Haushalt? Sei doch nicht Haushalt, sei seine Werkstatt.
Seine Arbeit gehe vor, sie fühle, sie störe ihn.
Er eben beendet habe sein Tagespensum. Der Whisky hier sei der Beweis. Ob sie auch wolle?
Einen Schluck. Genug, sei schon zu viel. Ob er ihr sein Geschriebenes zeigen wolle?
Unfertiges Produkt selbst zu lesen, fürchte er. Ihr Lesen nicht. Es sei der Anfang endlich von seinem Stück und völlig neu. Nichts mehr von dem, was sie schon kenne.
Man hätte etwas daraus machen können, meine sie.
Er müsse 100-mal neu beginnen, ehe er den Anfang habe. Einen Anfang nämlich, in dem alles schon drinnen sei, von ihm nur noch herauszuziehen. Und das habe er jetzt.
Sie wolle es gern sehen, aber wenn er dann nicht weiter könne, nie zu früh es aus der Hand zu geben, praktiziere sie.
Sie wisse, dass das bei ihm nicht so funktioniere und solle auch gleich kritisieren. Übrigens habe er diesmal einen Motor entdeckt. Zeilen jeweils drei, fortlaufend nummeriert, bis es ein Stück sei. Dadurch wisse er genau, woran beim Schreiben er denken müsse, nämlich immer nur an drei Zeilen, die zusammen eine Art Strophe ergeben. Er könne doch nicht schreiben, wenn er an sein Stück unentwegt als Ganzes denke.
Nicht wirklich anders arbeite sie, jetzt zum Beispiel an ihrer neuen Prosa.
Sei sie vorangekommen, er auf Leseprobe schon gespannt sei.
Dazu sei es noch zu früh. Sie habe den ganzen Morgen an einer halben Seite gearbeitet. Ihr sei fast bang vor all den Wochen noch. Doch sie dürfe keine Schwäche zeigen. Die Luft sei so herrlich wie vom Meer. Manchmal laufe sie ums Haus.
Er verstehe sie, aber ein wenig Erholung würde sie nötig haben.
Sehe sie schlecht aus, wirke sie krank. Ihr rechtes Auge schmerze seit Tagen.
Sie sehe nicht schlecht aus und das mit dem Auge solle sie vergessen.
Sie müsse zum Augenarzt, aber ihre sei jetzt auf Urlaub.
Dass das Auge in Ordnung sei, habe ihr Augenarzt schon 1000 Mal bestätigt.
Trotzdem fürchte sie, es könne sich verändert haben seit der letzten Untersuchung.
Aber Erholung, sie sei so blass, habe sie dringend nötig. In früheren Jahren habe sie auch allein Urlaub gemacht.
Sie könne nicht fort, wenn sie etwas in Arbeit habe. Und ohne ihn überhaupt nicht.
Er könne ja auch nicht anders. Da müsse man eben so weitermachen. Es sei nur der Anfang. Sie solle es durchlesen und gleich sagen, wenn etwas nicht stimme. Eine dreizeilige Strophe gelinge ihm fast jederzeit. Dadurch falle eine Hemmung fort. Überhaupt sei 3 die Zahl, an die er sich hier halten wolle. Nicht sklavisch, aber zum Beispiel bei den Personen. Wenn er dann komme, so gegen 8 sei er mit drin. Natürlich sei ihm auch die Grammatik eingefallen. Subjekt, Prädikat, Objekt. Auch darin spiegele sich Dramatisches, ohne dass er diesen Umstand dramatisieren wolle.
Wie er das alles wisse? Ob er es immer gewusst habe oder erst jetzt?
Erst jetzt. Und außerdem immer. Jeder wisse es.
Sie wisse nicht, ob sie es gewusst habe, bevor er es gesagt habe.
Nicht jeder denke daran, nicht ununterbrochen, aber jeder wisse es. Nämlich könne es wissen, sobald er darauf komme, nämlich darauf stoße. Im Übrigen wisse er einen Dreck. Man solle ihn mal 1 Stunde lang österreichische Geschichte erzählen lassen. In Australien sei das möglich. Es sei ein Albtraum.
Bis Sie nach Australien kämen, wenn je, könne er es auffrischen.
Nie vorhanden gewesenes lasse sich nicht auffrischen. Geschichtshass gründlichst empfangen habe er zur Nazizeit. Geschichtsverlangen kenne er auch heute noch nicht. Voll wissenloser Stellen wäre als Abiturient jetzt er eine Katastrophe. Historische Stücke überlasse er den großen historischen Dramatikern. Diese gebe es schließlich, wenn man die großen Unaufgeführten hinzuzähle, zum Saufüttern. Sein eigenes Stück, das Entstehende, sei einfach Alltagsdreck. Chronik der laufenden Ereignislosigkeit. Magerquark und Knäckebrot.
Sie habe inzwischen den Anfang gelesen und finde ihn fabelhaft. Außerordentlich diese Verwendung des Konjunktivs, den sie selbst so liebe.
Außerdem alles in der 3. Person, was einige als sehr gekünstelt empfinden würden, was es schließlich auch sei. Ein 3-facher Motor. Strophe, Konjunktiv, 3. Person. Damit sei die Sache so gut wie gelaufen. Nur noch auszuschreiben. Wobei Konjunktiv ebenso wie 3. Person ein Gleiches erreichten. Nämlich Objektivierung, Relativierung und Zerbrechen der Illusion.
Es gehöre zum Besten, das er je geschrieben habe.
Ob sie nicht bloß, wenn sie das sage, ihn aufmuntern wolle, verhindern, dass er sogleich wieder in seinen Abgrund stürze.
Dass sie ihm immer noch aufrichtig ihre Meinung gesagt habe oder ob irgendein Gegenbeispiel er nennen könne.
Dass ihn ihr Urteil überaus freue, beinahe glücklich mache. Käme Herr Jesus, wäre er ihr Gast und würde segnen, was er ihnen bescheret hätte.
Bei ihm zu Hause als Kind sei immer dies, nicht wahr, das Tischgebet gewesen.
Der Spruch sei in ihn eingegangen, sein geistiger Besitz, der einst vielleicht sein einziger.
Sie nicht verstehe. Diese Wurst schmecke ihr bestens.
Weshalb er sie gekauft habe. Sein letzter geistiger Besitz. Vielleicht nach 12 Elektroschocks.
Nun werde er ja bald wieder beim Thema Selbstmord landen. Ob er ihr ein Glas Bier einschenke?
Thema sei Thema, Ausführung was anderes. Ob sie nicht Fress- und Trinklust an ihm merke?
Sie trinke auf sein Stück und für sie beide auf viele neue Werke.
Auf ihre neue Prosa, auf sein Stück und eine Zeit ohne Rückblick.
Oder Rückblick nur schreibend, Vergangenheit als Material, die Qual als Motor.
Mut vorausgesetzt, der für ihn zuweilen verloren scheine. Endgültig.
Ihr vielleicht nicht, glaube er, dann irre er gründlich. Sie sich herausreise, immer wieder aus Verzweifeltem. Und hineinstoße in ihr Arbeiten sich ein oft sehr schwieriges.
Während er hinschmeiße auf sein Bett sich oder gar nicht erst hochkomme, sei er alternd, sei er kaputt. Ein sich und die anderen Kaputtmacher. Fast ein Vierteljahrhundert. Täglich, das stell dich ein, dieser Witz eines gemeinsamen Lebens.
Das ganz anders erleben müsse, sie wisse es. Sie am besten verschwinden würde.
Er seine Schuld doch nicht auf sie schiebe. Er wisse, sie liebe ihn.
Sie liebe ihn jetzt mehr als früher irgendwann und wünsche ihm daher Veränderung.
Dieses habe er notiert vor ein paar Tagen im Taschenkalender. Er, impotentes Schwein, trete jetzt wieder ein in die voronanistische Phase.
Was hart sei, aber vielleicht in sein Stück passe.
Ob sie noch was essen wolle?
Ob er auch tatsächlich satt sei? Das Verderbliche werde sie hinaus in den Kühlschrank tun.
Er würde alles lassen, wie es sei, ein drittes Glas nur.
Sie hole es. Es sei schon hörbar. Pünktlich. Punkt 8.
Dies sei für Sie zwei sein Gruß.
Sie zwei grüßten ihn in gleichem Sinn.
Er trete einfach ein, um drin zu sein.
Nun sei er drin. Das freue ihn.
Sodann alle drei sich gesetzt hätten.
Um die Gläser zu heben, einander zuzutrinken.
Sie drei mögen leben, wie es sei.
Falls Leben dies sei, nämlich wie es sei.
Dass sie jedenfalls am Trinken und am Reden seien.
Dass er sich auch nehmen möge, was da zu essen sei.
Dass nebenbei er was zum Knabbern in den Mund tun werde.
Dass er sich ihrer Diktion geschickt anpasse.
Dass an dem, was er Diktion nenne, nichts auffällig scheine. Dass er gewohnt sei, so zu reden, wie er derzeit rede. Womit er meine, dass er derzeit rede, wie er immer rede. Womit er nicht sagen wolle, dass er ununterbrochen rede.
Womit also dem Gespräch zu dritt nichts im Weg stünde.
Falls sie mitrede, werde sein Gespräch zu dritt sein.
Das werde sie und sie habe es bereits getan.
Dass er sich ernsthaft überlegt habe, ihn auszusparen.
Dass jeder schließlich jeden aussparen könne, wodurch etwa ein leerer Stuhl übrig bleibe.
Dass ein leerer Stuhl ein bewegender Anblick sein könne, sobald man einen einst darauf Sitzenden erinnere. Oder den nie darauf Sitzenden sich dort vorstelle.
Dass solche Aussparung jeder auch an sich selber kenne. Oder erblicke er sein Gesicht jetzt irgendwo außer einer vagen Ahnung von Nase. Durch Spiegel laufe das Schauspiel eines jeden.
nämlich hindurch. Spiegel in Staffelung und dazwischen das Erinnern.
Oder das Kaum- oder Nicht-Erinnern. Eine Frage jeweiligen Zwanges.
Er selber spreche aus einer fast permanenten Monologsituation. Ungewiss, ob sie jetzt anhalte oder zurückgetreten oder aufgehoben sei, immer eingeschränkt, besser gesagt, erweitert durch ihrer beider Partnerschaft seit Jahrzehnten.
Ob demnach nicht daran gedacht sei, sie etwa auszusparen?
Ausschließlich ihn, und zwar als nie anwesend. Also nicht durch Vertreibung.
Dass er gerührt sei, seine Vertreibung nicht befürchten zu müssen.
Nur chronologisch. Er werde ja nicht sich hier ansiedeln wollen.
Ausfädeln indes aus der Chronologie werde alsbald sie sich.
Dass sie zweideutig rede, sei überraschend.
Das frühes Bett ihr Morgenfrische gebe, sei rings bekannt. Auch dass sie 150 Jahre zu leben die Absicht habe, um in sich einzuschaufeln alles Vergangene und alles Jetzt und 100 Jahre Zukunft, denn damit schreibe sie, kämpfe sie schreibend mit ungeheurem Stoff. Entferntestes zusammenzwingend in härtestem Griff bis zur Weigerung der Finger. Jedes sich Störende müsse sie aussparen oder es vertreiben, ins sie umgebende obligate Chaos dort zu ersticken oder von ihrem Chaos sich verwandeln zu lassen in Anwendbares.
Arbeitsgeist dieser Art müsste die 150 tagtäglich erreichen.
Dass dies stimme, müsste ihren Texten er doch ablesen können. Darin gründe ja deren angebliche Schwierigkeit, dass die 150 Jahre an jeder Stelle bereits enthalten seien, sofern das Produkt auch tatsächlich ihr gelungen sei.
Alle jetzt würde sie auf diese Weise überleben.
In der einen Bedeutung seines Wortes strebe sie nichts heftiger an. In der zweiten halte sie einige notwendig für unsterblich.
Notwendig für sie, weshalb ihm Selbstmord untersagt sei.
Er werde wissen, wohin durch Peinigung er sie treiben wolle.
Dass seinem Wort Ausführung oft nicht folge, wisse sie längst. Er dennoch jetzt um Vergebung bitte, wie es bei ihnen Brauch sei. Es habe zwischen ihnen, und zwar durch sie, immer Wortverbote gegeben. Sie zu brechen, habe es immer ihn gereizt. Das sei vielleicht das Sadistische an ihm, ein Teil davon. Sobald sie Wirkung zeige, fall er aufs Knie, Vergebung zu erbitten. Früherer Jahre Tränen seien an ihr indes nicht länger flüssig, was ihm den Kniefall, dessen Ausführung seither erspare. Inwendig aber rutsche er nur noch auf Knien vor ihr, die Hände flehend und mit der Stirn den Boden hackend.
Er werde bilderreich, wirke ein wenig kitschig und bliebe besser sachlich. Zwischen dem Sagen und der Ausführung gäbe es oftmals keine Überbrückung. In diesem Falle meine er Selbstmord als Wort und als Vollzug. Und dass der Schrecken nicht derart zum Wort gehöre, als sei das Wort bereits die Ausführung.
Jedoch die Wiederholung des Wortes sei für sie beängstigend. Dazu die Anspielung stets auf ein eigenes, seiner und ihrer beider Situation. Da fehle die Distanz, auch dieses Wort kühl zu betrachten. Auch wisse sie, dass seine Depression wie jede die Tendenz dazu enthalte.
Dass sie wohl wisse, wie er seine Depression zum Schreiben nütze. Das vor Jahrzehnten schon den Selbstmord er zum Thema von Gedichten gemacht habe. Und dass er schwören könne, so lang immun zu sein, als eine Zeile ihm gelinge. Was allerdings zuweilen völlig unmöglich scheine, wie sie selber wisse.
Sie kenne wie er die inneren und die äußeren Hindernisse.
Das aufgefressen würden Tage und Tage von den Forderungen anderer, dass er nicht längst erstickt sei, an Briefen ihm ins Maul gestopft, dass nicht längst sein Hirn geplatzt sei, schnatternder Gifte voll, eingeflößt ins Ohr per Telefon, und er sich zerren lasse ans drängende Publikum, die wollten ihren Autor sehen. Und wenn dann sitze er vor dem leeren Blatt und nicht ein Wort mehr greifbar sei, solchen Handel habe er nicht abgeschlossen, weder mit sich noch mit irgendwem.
Dass an seiner Stelle nun bereits fast ein leerer Stuhl stehe, womit vollzogen sei nun bereits fast seine Aussparung.
Dass ein gutes Ohr, ein zuhörendes Ohr, ein gut zuhörendes Ohr, eine komplette Person sei, eine vollständige Anwesenheit, auch geschlossenen Mundes. Aber wenn nach Aktion er das Verlangen verspüre, er weit aufmachen solle den Mund und dies, so oft er es wolle, zu einem lange anhaltenden Gähnen.
Das Gähnen jetzt Ihre Sache sei, Ihr Heimgehen zu signalisieren.
Er telefoniere bereits. In 2 Minuten werde das Taxi am Tor sein.
Sie verabschiede sich, hoffe, ihn bald wiederzusehen.
Er bringe sie hinunter. Sei sofort wieder bei ihm.
Keiner habe sehr tief bis jetzt ins Glas geblickt. Auch blicke sehr tief, keiner in den anderen hinein. Es habe bis jetzt einen sehr geruhsamen Abend ergeben.
Er habe da eine Flasche noch vom selben Wein.
Dass er nicht allzu lang mehr bleiben wolle.
Es sei erst 10, da werde er doch nicht schon wieder gehen wollen.
Er habe heute einen recht anstrengenden Tag hinter sich. Müsse auch morgen schon früh an die Arbeit. Dass aber nicht von Beruflichem er jetzt reden wolle. Es lieber abstreife. Ja, er trinke noch ein Gläschen Wein. Auf sein Wohl. Er erscheine manchmal bedrückt.
Früher habe er immer vorausgeblickt, nie richtig planend, aber aktiv. Er habe Hoffnung gehabt. Mit dem Älterwerden drehe sich oft nun sein Kopf zurück. Kein gutes Leben erblicke er hinter sich. Zu viele Versäumnisse.
Er solle doch nicht mit seinen 50 den alten Mann spielen.
Er fühle sich ihm, dem Freund gegenüber, auch gar nicht alt. Wobei er eher ihn zu seinem Alter hinaufziehe, anstatt sich um 20 Jahre jünger zu fühlen.
Er ebenfalls fühle sich ihm eher gleichaltrig, ohne jedoch das geringste Gefühl einer Verschiebung auf einen fiktiven gemeinsamen Alterspunkt. Das gemeinsame Hier, das gemeinsame Jetzt, das genüge doch. Die Frage, wer wem ans Grab folgen werde, stelle sich nicht.
Das werde sie sein. Sei sie gut heimgekommen, sie möge gut schlafen. Er werde ihn grüßen, sie brauche ihn nicht zu wecken. Er küsse sie auch. Sie lasse ihn grüßen, es sei zwischen ihnen dies so ein Brauch.
Er möge sie sehr. Sie habe etwas blass gewirkt.
Sie arbeite hart und sie hätten auch diesmal keinen Urlaub gehabt. Einfach abzuschalten werde von Jahr zu Jahr schwieriger. Sie spreche vom Meer, immer wieder von Palmen. Die Schuld trage er. Seine Beweglichkeit sei viel geringer jetzt als noch vor 10 Jahren. Ihr forderndes Verlangen, ihr bittendes Verlangen, Neues zu sehen, es berühre ihn schmerzhaft, doch er entdecke in sich nichts Vergleichbares. Ob er denn wirklich schon völlig abgestumpft und weltmüde sei?
Und könne sie nicht eine Reise allein unternehmen, ohne ihn?
Er fürchte, er selbst hindere sie daran. Es sei wie mit allem.
Das verstehe er nicht. Wenn er recht sehe, habe jeder seine Freiheit.
Kaum vereinbare sie mit einer Freundin eine Reise nach Barcelona. Gaudi, ihr Traum! Schlage er vor, diese Reise mit ihr zu machen, nur einige Monate später. Doch dieser Zeitpunkt werde niemals erreicht, als ob er warte, bis auch ihr Barcelona ebenso wenig bedeute wie ihm und sie ebenso unwillig zu reisen wie er sei. Oder schließlich dazu nicht mehr fähig.
Er erblicke darin ein außerordentliches Maß an Grausamkeit. Und diese sei ihm offenbar gar nicht bewusst.
Ob Grausamkeit tatsächlich zutreffe, wisse er nicht. Dass aber oft er diesen Zustand jetzt als die Hölle bezeichne, habe mit ihm zu tun, nicht mit ihr. Sie sehe es anders.
Ob er nicht meine, dass sein sogenannter Zustand ihr Sorgen bereite?
Das wisse er. Und er wolle ja heraus. Aber wohin?
Dass er das wohl sich fragen müsse, nicht ihn.
Dass sie ihre Kunst in einem ganz fragilen System betreibe, einem hauchdünnen Netz, unantastbar, sogar für ihn, überall in ihrer zugewachsenen Wohnung Stöße von Papier und darauf die Zettelchen mit der Aufschrift Tabu zum Schutz gegen Eindringlinge und dass selbst er nur ein Eindringling wäre, rührte er an ihre Welt.
Womit er offenbar sage, dass er sie sich selbst überlassen müsse, was nicht heiße, sie preisgeben, sondern ihr beistehen gegen andere Lebensarten, sogar gegen seine. Seine Vorstellung davon, die weniger frei sei vom Verlangen nach bürgerlichem Wohlbehagen. Was vor 10 oder 15 Jahren beide hätten anders tun können, dürfe er ruhig vergessen. Denn was seither geschehen sei, sei beschlossene Sache gewesen, ihr gemeinsamer Entschluss. Jeder habe den anderen vom Ausgleiten abgehalten und so hätten sie ihr Ziel erreicht. dass Luft dort dünner sei und eisiger wehe, dass das Herz manchmal flattere, die Knie manchmal zitterten, sei in Kauf zu nehmen. Er verzeihe das kitschige Bild.
Er führe ihn so hoch hinauf, dass ihn fast Schwindel befalle. Doch finde er selbst sich eher in einem Morast und tappe wie verrückt seinen Kopf ab, wo denn der Zopf sei, sich dran herauszuziehen.
Sehe er in diesem Pfuhl Sie ebenfalls drin oder sich nur allein?
In seiner Vorstellung sei für Sie Morast nicht vorgesehen.
Sie auf dem Gipfel,
er im Morast
mit Telefonleitung dazwischen.
Er könne sich vorstellen, dass sie das Bildchen umkehren würde, dass er jetzt Ade sage. Mein Gott, es sei spät geworden.
Was andere täten, kümmere ihn jetzt nicht. Er schaffe sich so nach und nach zu Bett und Schlaf. Doch erst noch halte die Flasche er gegen das Licht. Zur Hälfte leer werde das Zimmer sie nicht verlassen. Von dem Geredeten am besten sei, kein Wort erinnert. Ob noch die Flasche genug enthalte fürs letzte Glas, dass er nur ungern den ganzen Abend allein verbracht hätte, dass an den Morgen er stets mit Unbehagen doch jetzt nicht denken müsse, dass es nicht lange her sei, dass er vor Bett Musik gehört habe, doch dass inzwischen er sein Musikverlangen verloren habe. Das Mineralwasser für die Nacht er brauchen werde. Dass die erste Tablette jetzt einzunehmen sei, die Reserven bereitzulegen. Dass er das Bettlaken aufs Bett breite und glatt streiche, dass er die Kissen ans Kopfende lege und locker klopfe, dass er an der Decke nach der Markierung fürs Fußende suche, dass er ein Buch hinlege, obwohl er wisse, dass er nicht lesen werde, dass er die Lesebrille daneben lege, obwohl er nicht lesen werde, dass er den Wecker auf 8 stelle, obwohl er dann weiter schlafen wolle, dass er das Bettlicht anknipse, das Hauptlicht lösche und sich entkleide. Dass er im Pyjama
und mit geputzten Zähnen ans Bett trete, dass er sich auf den Bettrand setze, eine Zigarette anzünde, die Brillen wechsle, dass er sein Stück auf Schlussapplaus nicht anlegen werde, dass er blättere im Buch, obwohl er wisse, dass er nicht lesen werde, dass er aufstehe, die Asche zu entfernen und zu urinieren, dass er den Aschenbecher neben den Wecker stelle und noch eine Pille nehme. Dass er sich ins Bett lege, die Decke über sich ziehe, die Augen schließe, dass er die Augen öffne, dass er das Bettlicht lösche, dass er die Augen schließe.
Aus der Fremde. Sprechoper von Ernst Jandl. Stimmen: Peter Fitz, Liebgard Schwarz, Paul Burian. Ton und Technik: Stan Regal und Barbara Anselstetter. Regie: Ellen Hammer und Ernst Jandl. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Hessischen Rundfunk.